freue mich sehr, dass wir Update feiern dürfen. Und ich freue mich sehr, dass ihr da seid, dass ihr euch für das Thema interessiert. Ich muss ehrlich sagen, mein Thema pöppelt ein bisschen mehr als sonst. Dass Jesus geboren ist, da habe ich vielleicht schon 50 Mal darüber predigt, seit ich da bin. Weihnachten tut man immer wieder darüber reden. Das wichtige Thema von der Sexualität haben wir noch nicht so manchmal in Angriff genommen da miteinander. Aber ich finde es toll, dass wir das wagen. Und es entlastet mich auch sehr zu wissen, wir machen ja dieses Jahr ein paar Updates zu dem Thema, wir wollen miteinander lernen. Und ich erwarte auch nicht, dass ihr in allem mit mir übereinstimmt, was ich sage, aber ich hoffe, dass wir angeregt sind, dass Gott uns berührt und dass wir alle weiterkommen. Das traue ich ihm zu. Wir fangen mit zwei Schöpfungsgeschichten aus anderen Religionen an. Atum, der ägyptische Himmelsgott, der den geheimnisvollen Beinamen trug, der sich selbst erschuf. Atum, der mit seiner Hand die Unwetter vertreiben konnte und nachts als die erloschene Sonne durch die Finsternis wandelte. Atum saß fern über der Welt und onanierte. Aus seinem Sperma entstand das erste Paar Schuh und Tefnut, die Götter, die Luft und Feuchtigkeit in sich tragen und somit das Leben. Und weiter entstand aus seinem Sperma die Ma'at, die Ordnung der Welt, die den ganzen Kosmos in Balance hält. Ich weiss nicht, was du jetzt gerade denkst. Vielleicht denkst du jetzt, schon recht, typische Mannensicht. Die Männer mit ihrem Penis und mit ihrem Sperma und mit ihrem Schnäbi, dann sind sie ganz außer sich, wenn sie über diese Themen reden können, als ob Leben entstehen könnte aus dem Sperma allein. Gut, dann können wir auch noch einen anderen Mythos hören, der ein bisschen anders tönt. In Japan erzählte man sich von den beiden Gottheiten Izanagi und Izanami, die auf der schwimmenden Himmelsbrücke stehen und sich unterhalten. Izanagi fragt seine Gefährtin, wie ist dein Körper geformt? Sie antwortete, mein Körper ist wohlgeformt. Aber es gibt eine kleine Stelle, wo etwas fehlt. Izanagi sagte, mein Körper ist auch wohlgeformt. Aber es gibt eine kleine Stelle, wo etwas vorsteht. Ich möchte meinen vorstehenden Teil nehmen und in die Stelle einfügen, wo bei dir etwas fehlt. Und so zeugen wir das Land. Meine Lieben, Glaube, Religion und Sexualität, passt das überhaupt zusammen? Habe ich jetzt ein Tabu gebrochen, wenn ich so von den Göttern, von Gott geredet habe? Habe ich deine Gottesvorstellung beleidigt, wenn ich so rede, da in der Kirche? Oder hast du das noch ganz gelungen gefunden? Bei dieser Predigt, die ich heute halten möchte, wenn dann die Technik auch gut mitgeht, ich weiss nicht, du kannst auch weiter schalten, ich probiere dann nachher nochmal. Bei dieser Predigt werdet ihr ein paar Mal auch gefragt sein, dass wir eine kleine Handy-Umfrage machen, dass ihr dürft auch Antworten einspeisen und wir sehen dann die miteinander. Gut, jetzt scheint der wieder nicht wirklich mitmachen zu wollen. Jetzt. Ich will dich fragen, also, ihr könnt bei einer Umfrage mitmachen. Eigentlich soll es mit dem QR-Code dann nachher funktionieren, der bei der nächsten Folie kommt. Und sonst mit 80023 sind da drin. Ja, ich glaube, mich kann umschalten, irgendwo mit Schalten will es nicht recht. Gut, ihr könnt mal bei diesem QR-Code jetzt versuchen, euch reinzulinken in die Umfrage. Es kommen 5 Mal im Laufe der Predigt Fragen. Ich weiss nicht, ob es lange, um das reinzuholen. Oder sonst auf der Homepage Slido könntet ihr beim Code 80023 geben, dann wäre ihr dabei. Also, meine erste Frage ist, wenn ihr jetzt den Pfarrer so reden gehört wie vorher, Findet ihr das eigentlich noch cool, dass man so in der Kirche redet? Oder findet ihr, das ist so plump, so muss man gar nicht kommen? Oder findet ihr, das ist einfach peinlich, das Thema gehört so nicht in den Gottesdienst? Dürft ihr mal probieren, eine Antwort anzugeben? Und ich vermute, die sollte es jetzt dann sogar gerade anzeigen. Micha, kannst du noch mal einmal für sie und zurück? Vielleicht nimmt sie es dann irgendwie. Ja. Ah, sind alle der gleichen Meinung. Drum alles gut. Also gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter, zur nächsten Folie bitte. Also, für die einen dunkt es mich passend, die Themen Glauben und Sexualität so ein bisschen zusammen wie Wasser und Feuer. Andere finden, ja natürlich hängt das ganz tief zusammen. Man kann es vielleicht so schildern, man kann sagen, stell dir mal vor, eine Frau, die sehr züchtig, anständig, fast ein bisschen bitter gekleidet ist, scheuch ist, dunkle Farben, und steht eine Frau daneben, die sehr attraktiv ist, eine Junge, die viel von sich zeigt, alle Blicke auf sich zieht. Manche Menschen haben das Vorurteil irgendwie mit Glauben und Sexualität verhalten sich so. Sex ist etwas Anziehendes und irgendwie die Religion ist etwas so verstaubt, versteckt, wo Sexualität verdrängt. Ich glaube, die Kirche und der Glaube steht schon ein bisschen unter dem Verdacht, dass es sich so verhält, wie die zwei Frauen, die nebeneinander stehen. Aber natürlich, auch eure Antwort zeigt es von vorher, das ist jenseits von Gut und Böse, wenn man das so sieht. Es sind jetzt die zwei Geschichten aus anderen Kulturkreisen, die ich gelesen habe, aber auch in der Bibel kann man natürlich viel lernen über Geschlechtlichkeit, über Nacktheit, über Erotik. Da hat es verspielte Texte. Da wird immer wieder geschildert, dass Gott das Begehren, die Lust, die Liebe geschaffen hat. Das Hohelied als eine Sammlung von erotischen Gedichten. Da findest du im Fall im antiken Umfeld nicht manche Schrift, die so offen redet wie das Hohelied. Nach dem jüdischen Talmud werden wir einmal, wenn wir in den Himmel kommen, befragt, ob wir das Gute, das wir geniessen haben können, auch genossen haben. Das ist auch ein Merkmal vom Gericht. Und das ist durchaus auch erotisch gemeint. Mir ist vor ein paar Tagen ein Zeitungsartikel in die Hand gekommen, der den Titel getragen hat, dann schuf Gott den Sex und er sah, dass es kompliziert war. Es war überhaupt nicht ein besonders religiöser Text gewesen, aber ich glaube schon, es hat etwas. Ich glaube, die Aussage, die stimmt. Ich habe gefunden, der hat recht, der Autor. Alle Lebenshilfratgeber, die so das komplexe Thema, dass wir sexuelle Wesen sind, so auf eine einfache Formel reduziert und sagt, mach das und das und dann ist alles klar. Bullshit, die verdrehen die Sache. Ich glaube, es stimmt zutiefst. Sexualität ist eine Lebensenergie, ist eine Quelle von der Freude, ist ein Brunnen von der Lebenslust, ist etwas Wunderschönes, aber es ist zugleich etwas sehr Kompliziertes. Es ist ein Ort auch von der Frustration, vom Schmerz, von nicht erfüllten Hoffnungen, vom verletzt werden können, enttäuscht werden können. Dort, wo wir viel wagen müssen, an diesem intimen Ort, dort kann man auch zurückgewiesen werden. Und es kann nicht funktionieren, indem wir uns einfach sagen, ja, ich muss das nur besser machen, ich muss es besser kontrollieren und dann geht's. Es ist ein ganz geheimnisvoller Ort von Geschehen und andererseits von innerer Reifung. Also ich würde sagen, Sexualität ist ein kompliziertes Thema. Unser Begehren bleibt oft ungestillt. Manche Menschen tun einander an diesem wunderschönen Bereich weh und dann ziehen wir sich zurück. Das Leben verläuft auch vielfach so, dass über weite Strecken Menschen keine sexuelle Erfüllung erleben, dass sie für sich auch sind. Manchmal ist es ein langer Weg, bis man jemanden findet, der zu einem passt, oder bis man auch das Alleinsein schön finden kann. Also was schön und prickelnd ist, ist genauso auch flüchtig und darum ist es auch ein kompliziertes Thema. Nochmal ein Beispiel so ein bisschen aus einem anders religiösen Bereich. In keinem Land auf der Welt findest du in so vielen Tempelstätten sexuelle Darstellungen, explizite sexuelle Darstellungen wie in Indien. Was da Gottheiten und Menschenwesen überall miteinander verkehren und wie das abgebildet wird. Ja, ist das jetzt eine Garantie dafür, dass Indien sexuell das befreiteste Land ist auf dieser Welt? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ja keine Garantie, dass man einen unverkrampfteren Zugang hat. Es gibt in Indien genauso viel unerlöste Sexualität. Brutale, patriarchale Verhaltensmuster in diesem Bereich, wie an anderen Orten. Also, das ist noch keine Garantie, wie vielfach das künstlerisch auch dargestellt wird. Und so ist es auch in der jüdisch-christlichen Tradition bei uns. Da gibt es ganz wunderschöne Konzepte. Wir sind ein Leben lang auf der Suche nach der verlorenen Ganzheit. Und das bringt uns auf schöne Art voran, auch in der Suche von der Sexualität. Das Leben wird, vor allem im Alten Testament, als etwas geschildert, das man durchaus geniessen soll. Lebenslust, Körperlichkeit. Gott hat alles Irdische geschaffen und wir sollen es geniessen. Und da gibt es auch eine schöne Vorstellung, dass das, was so intim und schön ist, auch in einen Rahmen hineingehört, muss geschützt sein, in eine treue Beziehung hineingehört. Und das ist das Konzept der Hingabe. Erst in einer Atmosphäre der Liebe kannst du dich einem Menschen auf körperlicher Ebene ganz öffnen und hingeben. Und gleich, ehrlich gesagt, es gibt auch das andere. Es wird uns Christen schon gesagt, wir sind verklemmt, wir sind streng, wir sind lustfindlich, ihr habt das wunderbar parodiert, eben im Sketch am Anfang. Und ich finde auch von uns Christen ist schon auch viel Verurteilendes und Ungnädiges ausgegangen. Dass Christen sagen, wir wissen, wie das laufen soll und wer nicht so lebt, ist ein Sünder und auf Menschen wird gezeigt und sie werden verurteilt. Also es ist von den Christen schon auch viel Schaden angerichtet worden. Aber auch da wieder würde ich sagen, wer hat Liebfindlichkeit und Verklemmtheit erfunden? Ja, weder noch. Das kannst du im christlichen Bereich haben. Also ein Auswuchs vom Glauben, ein missgestalteter Glauben, aber du kannst es genauso auch im nicht-christlichen Bereich haben, im bürgerlichen, philosophisch-asketischen begründeten Bereich. Also, jetzt probieren wir nochmal die nächste Umfrage. Vielleicht schaltest du mir wieder weiter. Hat Sexualität mit Gott zu tun? Eine erste Antwortmöglichkeit? Gar nicht. Das ist wie ein Faust aufs Auge. Der christliche Glaube ist lustfindlich. Eine zweite mögliche Antwort? Viel hat das miteinander zu tun. Schließlich hat er die Sexualität erfunden. Und die dritte Variante ist, ja, das ist einfach eine schwierige Beziehung. Das müssen wir mal noch zuerst genauer angehen. Vielen Dank, wenn ihr euch da beteiligt. Das Bild geht ein bisschen in eine Tendenz. Das ist natürlich hoffentlich unsere Innenwahrnehmung, dass wir sehr wohl Heilsames, Wichtiges zu sagen haben, auch aus dem Glauben raus. Aber die schwierige Beziehung wird doch auch ein Stück weit da dargestellt. Ich will nachher dann zu gewissen Aussagen auch von der Bibel kommen. Was können wir dann in der Bibel, aus der Bibel uns lernen zu diesem Thema? Ich möchte aber nochmal einen kleinen Umweg machen, weil mich einfach das wichtig dünkt, auch in der modernen Zeit, das so anzusprechen. Ich habe noch eine weitere Frage. Ich bitte dich, Micha, dass du weiterschaltest und gerade nochmal weiterschaltest. Nämlich die Frage, ist eigentlich Sex etwas sehr, sehr Privates, Persönliches, Intimes, was recht ist, wenn ich das nur für mich behalte? Oder ist Sexualität sehr stark auch ein politisches, gesellschaftliches Thema? Oder sagst du, ich weiss auch nicht, auf was er jetzt raus will. Also ist Sex einfach nur privat oder ist das auch ein öffentlich, gesellschaftlich, politisch relevantes Thema? Oder findet ihr, ich weiss auch nicht. Ja, ihr merkt natürlich ein bisschen, wenn ich frage, was ich allenfalls hören will oder so. Das ist immer so ein bisschen suggestiv, auch wenn man redet. Wo ist Gott in der Sexualität? Da können wir natürlich zuerst sagen, ja, das ist sehr eine persönliche, intime Frage. Das gehört nicht an die Öffentlichkeit. Das kann ich nur für mich herausfinden, mit meinem Allerliebsten und so weiter. Sex ist so intim, das gehört da dort her und man soll das auch dort lassen. Aber ich glaube eben, wie Männer und Frauen miteinander umgehen, obwohl das natürlich sehr etwas Inniges ist, etwas Intimes ist, gehört eben letztlich doch nicht nur unter die Bettdecke und zwar darum, weil wenn wir als Geschlechter auch miteinander umgehen, das spiegelt sich ganz fest, was wir in der Gesellschaft für Rollenbilder haben, auch wie die Machtverhältnisse sind. Und jetzt einfach sagen, Gott in der Sexualität, das ist halt im Privaten, wenn ich mit meinem Partner zurande komme und sonst hat doch das nichts mit Gott zu tun, würde ich aber sagen, das stimmt nicht, sondern ob Geschlechter gerecht miteinander umgehen und was sie da für Leitbilder haben, das hat auch mit Gott zu tun. Gott will, dass wir uns fair behandeln. Und ich würde auch dort sagen, sitzt ein Glaubensanteil von der Sexualität. Ich mache ein Beispiel. Männer, eher vielleicht jüngere Männer, fühlen sich manchmal ohnmächtig und abhängig den Frauen gegenüber, weil sie der Überzeugung sind, Frauen hätten ein bisschen schwächeren Sexualtrieb als sie. Und das würde sie jetzt emotional unabhängig, also das würde Frauen sexuell emotional unabhängiger machen und ihnen erlauben, Sexualität so strategisch gegen die Männer einzusetzen und sie gefügig machen. Und wenn ich es umgekehrt formuliere, Frauen sind manchmal doch der Ansicht, ja, die Männer, die wollen immer, die wollen die ganze Zeit und die setzen rücksichtslos durch und wenn es ihnen nicht gelingt, was sie wollen, wenn wir ihnen das nicht geben, dann nachher lassen sie einem noch fallen und sie vergnügen sich am Schluss an einem anderen Ort. Natürlich könnte man jetzt die Geschichten auch umkehren. Man könnte sich auch eine Welt vorstellen, wo es vielleicht umgekehrt wäre. Serik, Erfahrungen, die ich jetzt beschreibe, das hängt ganz fest mit dem zusammen, wie wir gesellschaftlich miteinander umgehen, wie viel Macht welches Geschlecht hat. Und es nützt nichts, jetzt da zu träumen von einer symmetrischen Sexualität, beide Seiten, hören ganz gut aufs andere, kein Konflikt, die Rollenbilder sind doch für uns nicht relevant, wir begegnen uns einfach nur liebevoll. Ich glaube, wenn wir uns mit dem Thema Sexualität beschäftigen, in uns innen hat es ganz viele Bilder, wie das funktionieren soll. Gesellschaftliche Rollenbilder, was Männer und Frauen sollen. Und auch da würde ich sagen, es ist recht kompliziert. Es ist schrecklich kompliziert. Aber Gott muss uns auch darin helfen, wie Männer und Frauen aufeinander zugehen, sich füreinander öffnen und auch so Rollenvorstellungen hinterfragen. So gut, aber jetzt das, worum es mir eigentlich geht, ein kleiner Tour d'Horizon durch die Bibel. Ein paar wichtige Aussagen von der Bibel zum Thema Sexualität. Und ich frage mich fast, ob du mir den Pointer parat machst, Micha, und ich und mir den führen bringst, dann mache ich mit dem weiter, weil es gibt mir da einfach nicht recht an, wenn ich gedacht habe. In der Bibel wird natürlich sehr viel erzählt über Sexualität. Und es ist jetzt schon ein Schnelldurchlauf, den ich gerne machen will. Merci vielmals. So ein bisschen kurz gesagt, ich erzähle jetzt einfach mal ein paar Beispiele von sehr erfüllter Sexualität, wo man merkt, wie schön das ist und wie reich das Menschen beschenkt. Am Anfang von der Bibel, und sie werden Vater und Mutter verlassen, und sie werden einander anhangen, und sie werden ein Fleisch sein. Ein wunderbares Konzept, finde ich, wo ganz am Anfang über den Menschen, über die Sexualität ist. Es ist nötig, dass sich die Jungen emanzipieren, aus dem Elternhaus rausgehen. Und in der früheren patriarchalen Welt ist das enorm wichtig. Sagen, sie müssen weg von Vater und Mutter. Beide müssen eigentlich von beiden Eltern weg. Sie müssen einander anhaften und etwas Neues begründen. Ich finde, das ist ein wunderbares Motto. Dann haben wir den Jakob. Das ist ein Kerl, der lang hat müssen warten. Liebesbegehren. Er hat seine Idealpartnerin vor sich gesehen und hat Jahre bei seinem Onkel verharrt. Dann hat er die eine ins Bett bekommen, hat aber die andere wollen. Der Jakob ist ein Beispiel von Liebesbegehren, von Sehnsucht, die sich über ganz lange Zeit nicht erfüllt, aber er macht weiter, bis er sein Glück erlebt. Dann die Liebesgeschichte von Boas und Ruth. Eine wunderschöne Geschichte. Die verwitwete Moabiterin Ruth begleitet ihre Schwiegermutter freiwillig zurück auf Israel. Am Abend ist sie beim Ehren auflesen, bei einem freundlich gesinnten Feldbesitzer, beim Boas. Und verzeiht mir, dass ich das so schildere. Aber was in selber eine Nacht dort passiert ist, das wird so, wie es geschrieben ist, eben unserer Fantasie überlassen. Sie übernachten beide draussen auf dem Feld. Dann das Hohe Lied von der Liebe, eine wunderbare Sammlung von erotischen Gedichten, voll Verlangen, Liebessprache, erotische Poesie. Und Ausleger vom Alten Testament haben wie immer verschiedene Meinungen, aber es ist durchaus nicht nur gedacht, dass die zwei Männer- und Frauenrollen, die Dialoge, die dort geführt werden, dass das einfach innerhalb von einem Ehepaar geschieht. Ein Satz daraus raus da. Schön bist du, meine Freundin. Ja, du bist schön. Hinter dem Schleier sind deine Augen wie Tauben. Rote Bänder sind deine Lippen. Lieblich ist dein Mund. Dem Riss eines Granatapfels gleicht deine Schläfe hinter dem Schleier. Wie der Turm Davids ist ein Hals, in Schichten von Steinen erbaut, 1000 Schilde hängen daran, lauter Waffen von Helden. Deine Brüste sind wie zwei Kitzlein, wie die Zwillinge einer Gazelle, die in den Lilien weiden. Alles an dir ist schön, meine Freundin, kein Makel haftet dir an. Ganz eine schöne Formulierung, auch wie es im Buch Genesis mehrfach heisst, der Adam zum Beispiel oder auch über andere, er erkannte seine Frau. Das ist natürlich eine ganz verhüllende Sprachform. Das meint auch schlicht, sie haben miteinander geschlafen. Sie haben sexuell etwas Erfülltes miteinander erlebt. Aber ich finde, es ist doch berührend, dass eigentlich die verhüllende Sprache, die das eben nicht ganz beim Wort nennt, was passiert, eben doch auch etwas über den Kalt zeigt. Menschen lernen sich kennen und begegnen sich auf eine ganz tiefe, intime Art und Weise. Sie finden sich auf verschiedenen Ebenen. Ich finde, das ist eine schöne Sprachform. Und jetzt gibt es natürlich in der Bibel halt das Gegenüber. Da gibt es Geschichten, wo einfach schlimme Sachen passieren, wo Menschen einander im Bereich von der Sexualität behandeln mit Gewalt und so weiter. Das ist auch ein Teil. Die Sachen werden auch geschildert. Die werden nicht einfach weggezaubert. Wir denken zum Beispiel an Lot, wo seine Töchter von den Stadtbewohnern sexuell missbraucht werden. Dann Josef und Potiphar. Also ein Potiphar seine Frau, das ist eine interessante Geschichte, dass eigentlich wie ein verkehrter Missbrauchsvorwurf ist. Die Frau von Potiphar, die hat viel Macht und der Josef dient sich auf als Chefdiener und sie hat ihn gerne in seiner Nähe und sie will unbedingt mit ihm schlafen, der verweigert sich und dann sagt sie, er hat mich missbraucht. Und das hat ihn schier ums Leben gebracht. Spannend ist auch, dass es auch zu biblischen Zeiten mehrfach geschildert wird, dass es Prostitution gehabt. Natürlich wünschen wir uns eine Welt, was das vielleicht nicht gibt, aber auch dort wird das zum Teil wie kommentarlos hingenommen. Die Prostituierte Rahab wird sogar als Vorbild angestellt, auch für ihren Glauben, denn wie sie im Hebräerbrief zitiert wird, weil sie auch Gottes Mann geholfen hat. Und der König David, das ist eine von den ganz trüben Geschichten in der Bibel. Es fängt an mit Spannern, mit auf dem Balkon sitzen, mit seinem Begehren angehen, Lust haben, mit einer Frau, die nebenan badet, sexuell zu verkehren, dann sie, indem er seine Macht ausnutzt, ankommen zu lassen, mit ihr schlaft. Sie kommt das Kind über und am Schluss lässt er den Mann umbringen, zum vertuschen, was er da gemacht hat. Also solche Geschichten, die schudern einem grauenhaft, was da in der Bibel erzählt wird, gerade etwa in die ähnlich drastische Art. Inzest und Vergewaltigung in der Familie bei den Nachkommen von David. Sein Sohn Amon verliebt sich unsträflich in seine eigene Schwester und will unbedingt mit ihr zusammen sein, will sie überreden, dass sie mit ihm schläft, sie will nicht und am Schluss vergewaltigt er seine Schwester. Also solche Geschichten gibt es halt auch in der Bibel. Jetzt spannend ist für uns natürlich auch, ja, aber wie ist das denn mit Jesus? Was wird uns da jetzt geschildert zum Thema Sexualität? Man muss ein bisschen suchen. Es ist nicht so einfach, sich da ein Bild zu verschaffen. Mal spannend finde ich, dass es in seinem Jüngerkreis Männer und Frauen gibt. Innerhalb der Jesusbewegung, da hat es unverkrampfte Beziehungen zwischen den Geschlechtern gegeben, während bei anderen Bewegungen viel rigider einfach vielleicht ein Mannenclan einem Rabbi nachgefolgt ist. Also wie fest Frauen auch vorkommen in den Begegnungen, die Jesus hat. Schon das, finde ich, ist sehr, sehr außergewöhnlich. Außerdem erfahrt man von mehreren persönlichen Begegnungen auch von Jesus mit Frauen, wo er sie eben nicht nach der gängigen Sexualmoral verurteilt, wenn es da mal einen Fehltritt in ihrem Leben gegeben hat, sondern öffentlich mit Frauen redet, mit ihnen isst, sich an einen Brunnen setzt, sich berühren lässt, die Füße salben lässt. Also er wagt eine Nähe zu Frauen im öffentlichen Raum, wo einfach für die Sabbatzeit sensationell war. So begegnet er zum Beispiel der Sünderin, wo er sich salben lässt von ihr. Er begnadigt die Ehebrecherin und zehrt sie eigentlich aus diesen strengen Vorwürfen, dass man sie töten will, raus. Er schafft sie, wie aus dieser Umgarnung zu lösen, die die Verurteilung der anderen verursacht, oder die Samariterin am Brunnen. Also eben, in der damaligen Zeit war es nicht ganz gang und gäbe gewesen, dass sich Männer so näher in der Öffentlichkeit auf Frauen einlösen, wie Jesus das gemacht hat. Ich weiss, das heisst noch nicht, wer da mit wem geschlafen hat, aber schon das, finde ich, ist sehr außergewöhnlich. So, gut, jetzt machen wir noch mal ein bisschen zum Abschluss von dem biblischen Tour d'Horizon. Hast du schon mal im Hohelied gelesen? Wie gefällt dir das Hohelied? Antwortmöglichkeiten. Ich habe noch gar nicht drin gelesen. Oder ich habe das eigentlich ein ganz schönes Buch gefunden. Oder ich habe das ein bisschen komisches Buch gefunden. Oder das darf man nur lesen, wenn man das als ein Symbol für die Beziehung von Gott zum Mensch, von seiner Liebe zu uns liest. Das ist nicht wortwörtlich zu nehmen. Gut, da gibt's also noch ein Nachholbedarf. Gut, die Hälfte von den Antworten zeigen, dass das Buch unbekannt ist. Gut, also meine Empfehlung gilt, nehmt das Buch einmal vor. Gut, jetzt noch ein weiterer spannender Fragekreis und mit dem komme ich jetzt so ein bisschen in die Schlussgerade. Eine wichtige Frage ist natürlich schon, ja, aber wie ist jetzt das trotzdem? Was sagt denn die Bibel in die heutige Zeit über die Ehe? Was sagt denn die Bibel, von wann an, dass ein Mensch mit einem anderen schlafen darf? Was heisst denn da zu Ehe und Sexualität? Ich finde, das Thema Sexualität ist viel, viel breiter als diese Frage. Aber was man so von christlicher Seite hört, spitzt sich natürlich jemand in dieser Frage zu. Wann? Wann ist es erlaubt, dass jemand mit jemand anderem schlafen darf? Und da hätte ich auch wieder dann eine Frage dazu, die ihr euch noch einmal eingeben könnt. Also, was können wir aus der Bibel lernen beim Thema Sexualität? Erste mögliche Antwort, ich finde, die Bibel schildert ganz klare Regeln, was eine christliche Ehe ist. Zweite Antwortmöglichkeit, in der Bibel liest man viel über Körperlichkeit, Sex, Liebe, Treue und Vergebung, aber es gibt nicht so ein klares Bild. Dritte Antwortmöglichkeit, ach, besser lesen wir in der Bibel, wenn es um den Glauben geht, aber für Sexualität haben wir einfach andere Hilfen. Ich weiss, meine Fragen sind natürlich schon ein bisschen tendenziös. Vielleicht merkt ihr mir schon auch an, was ich am liebsten hören würde, oder? Also, ich will noch zwei, drei Worte zu dieser Frage sagen. Wie sieht das aus? Eine Ehe nach biblischem Maßstab. Wie würde das funktionieren, wenn wir mal sagen, es gibt ein Konzept aus der biblischen Zeit, so, dann fängt die Ehe an und so lebt man sie und so weiter. Ich sage euch jetzt mal, wie das aussehen würde, wenn wir das heute noch so machen würden, wie es in der Bibel steht. Ich habe das Gefühl, das lässt sich nicht mehr in die heutige Zeit einfach eins zu eins übernehmen. Das ginge so. Ihr alle werdet so mit 12, 13, 14 verheiratet worden. Wenn man geschlechtsreif ist, dann arrangieren die Eltern eine Ehe. So ist das. Und die Idee, dass man einfach so als Paar und dann als Kleinfamilie eine Wohnung hat und so ein Liebesglück und so sucht, könnt ihr vergessen. Es gibt nur die Grossfamilie. Das einzig nennenswerte Ereignis, gesellschaftlich gesehen, ist, dass bei der Heirat die Frau vom Haushalt, wo sie aufgewachsen ist, zum Haushalt vom Mann zügelt. Und in selbem Hausstand innen irgendeine neue zugewiesene Rolle spielt. Es ist ganz klar sehr patriarchal prägt, das Ganze. Es ist nicht üblich, dass überall Polygamie läuft, aber es ist durchaus möglich, dass speziell Männer, die vielleicht ein bisschen mehr Macht und Einfluss haben, sich gönnen, eine zweite und eine dritte Frau zu nehmen, wenn sie mit der ersten nicht allein zufrieden sind. Scheidung ist für die Frau eine ganz katastrophale Geschichte. Es gibt zwar schon rechtliche Möglichkeiten, sich zu scheiden, aber dass man als Frau, als Einzelperson, als Geschiedene, in der Gesellschaft eine Rolle spielt, das kannst du vergessen. Scheidung heisst, du zügelst zurück zu deiner Herkunftsfamilie und spielst dort eine Art, also eine Rolle von einem Schatten da sein. Du bist eine lebende Tote. Du darfst dort in der Familie ein bisschen eine Rolle spielen. So. Also wenn jemand sagt, machen wir es doch wie zu biblischer Zeit, ich bin für ein biblisches Eheverständnis, eigentlich eins zu eins würde das heissen. Und das, meine Lieben, glaube ich, will niemand mehr. Und zwar das Problem dahinter ist einfach, die Zeit zwischen 12 und 30, die ist einfach in der Bibel nicht im Fokus. Da hat sich unser Leben, unsere Gesellschaft hat sich dermassen verändert. Oder dass man auf Augenhöhe partnerschaftlich gleichberechtigte Beziehung führen will, wo nicht einfach die Frau fast ein bisschen Besitz vom Mann ist. Ja, das ist da einfach anders gewesen und da wollen wir nicht mehr zurück. Und auch, dass es Beziehungen gibt, die 40, 50, 60, 70 Jahre dauern, weil einfach die Menschen älter werden, zu solchen Fragen, da gibt es wenig Antworten in der Bibel. Und darum kann man nicht direkt sagen, das ist jetzt eine biblische Ehe und so macht es. Und ich sage es jetzt ein bisschen spöttisch, manchmal noch an Vorträgen, auch von christlichen Konferenzen, wird das aber trotzdem versucht. Es wird aufgelistet, nach der und der Bibelstelle, machen das so, das ist eine biblische Ehe. Natürlich würde jetzt nicht gerade das verlangen, was ich jetzt aufgelistet habe. Aber schon die Frage ist ein bisschen schwierig. Und jetzt trotzdem, ich glaube nicht, dass wir einfach die Bibel zutun sollen, dass es uns nichts zu sagen hat, wenn wir heute, auch als junge Menschen, eine Beziehung aufbauen, wenn wir einander kennenlernen, wenn wir sehr, sehr sorgfältig an das Thema der Sexualität herangehen und nicht einfach gerade reinrasseln. Ich glaube, wir können viel lernen über Respekt voreinander, dass die Intimität in einen Schutzraum hineingehört, dass wir aufeinander warten sollen, dass wir verlässlich sein sollen, dass es nicht nur darum geht, sich einfach körperlich ein Abenteuer zu holen, dass Menschen sich verzeihen sollen. Das Schönste ist, wenn die Sexualität eingebettet ist, wie in einen Treuebund zwischen zwei Menschen. Ich glaube, wir können da schon viel lernen. Aber einfach die Forderung, machen wir es doch, wie es die Bibel beschreibt, die finde ich, ist nicht so einfach zu erfüllen. Gut, also, jetzt haben wir ein Stück Weg gemacht. Danke Ihnen vielmals fürs Mitgehen. Ich fasse zusammen. Ich finde, die Bibel redet sehr offen, realistisch, auch eben darüber, dass wir Körper sind, dass wir körperliche Wesen sind mit all unseren Bedürfnissen, dass Sexualität eine starke, eine gesunde, eine positive Lebenskraft ist, verklemmte Haltung zur Sexualität, das geht vom biblischen Verständnis her nicht. Die Kraft kann man kreativ und liebevoll einsetzen, aber Menschen können sich auch wehtun. Und was mir eben von Jesus her geblieben ist, Menschen brauchen die Chance, dass man ihnen ganz unbefangen begegnet. Auch die, die zu Jesu Zeit hat man das halt gewusst, wenn jemand geschieden ist oder wenn jemand ja sexuelle Anführungszeichen gefallen ist. Jesus hat gesagt, hört auf, Menschen nach dem beurteilen. Also, wir dürfen nicht Menschen beurteilen aufgrund von dem, was sie für sexuelle Fehler gemacht haben, sondern jeder Mensch hat es verdient, dass er immer wieder neu anfangen darf und lernen darf.